eigenen Kollegen von Christlichen Radio. Jetzt von 17 bis 24 Uhr hören Sie Lora München, das freie Radio.
Hey!
Can you hear me?
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Nur echt mit der kleinen Panne.
Das LoRa-Programm beginnt um 17 Uhr mit unserer panafrikanischen Redaktion. Um 18 Uhr folgt das LoRa-Magazin, wie immer mit aktuellen Themen und Meinungen. Ab 19 Uhr hören Sie Münich FM, die türkische Redaktion bei Radio LoRa. Von 20 bis 21 Uhr geht es dann weiter mit dem Blickpunkt Balkan. Diesmal geht es um die Kultur der Erinnerung im post-jugoslawischen Raum. Dazu stellen wir das Buch Unbekämpfte Vergangenheit von Todor Kulic vor. Am 21 Uhr hören Sie Beiträge unseres Portals Migration. Anschließend nach den Nachrichten um 22 Uhr gibt es Musik der Kulturen mit Münich Masala. Ab 23 Uhr beschließt das Lauschlabor mit der Soulwelle unser LoRa-Programm vom Dienstag.
Fremde Heimat München. Multikulti auf LoRa 92.4. Fremde Heimat München. Immer dienstags auf LoRa 92.4.
Panafrika-Redaktion bei LoRa München. Das Magazin rund um Afrika und seine Diaspora.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung aus der Panafrika-Redaktion im Juni 2010. Schön, dass ihr heute trotz des WM in Südafrika wieder eingeschaltet habt. Und ihr euch erwartet natürlich wieder eine ganze Stunde rund um Afrika und seine Diaspore. Weil wir im WM-Fieber sind, widmen wir diesmal unserem Länderschwerpunkt Südafrika. Dabei wollen wir euch einen Überblick über die Geschichte und aktuelle Situation geben und natürlich die kulturelle Entwicklung des Landes legen. Wir, das sind Hamado Dipama und Ute Akpulu. Und ich bin Suli Kurban. Und jetzt kommt Musik von Busi Mongola mit Cash Dispenser.
LoRa München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Das war Busi Mongola und die großartige Sängerin ist leider am 16. Juni 2010 gestorben. Also Uche, jetzt kommen wir zum Länderschwerpunkt Südafrika. Was kannst du mir über Südafrika erzählen?
Ja, über Südafrika gibt's eigentlich sehr viel zu erzählen, aber wir versuchen das hier ein bisschen darzustellen, was wichtig ist. Südafrika umfasst eine Landfläche von rund 1,2 Millionen Quadratkilometer und ist damit mehr als dreimal so groß wie Deutschland. Die Landfläche wird im Westen von Atlantischen Ozean und im Osten von Indischen Ozean gesäumt. In Südafrika leben zahlreiche Volksgruppen mit unterschiedlicher Sprache, Kultur und Herkunft. Die größeren Gruppen heißen Xhosa mit 17% der Bevölkerungsanteil. Dann kommt Zulu mit 21% der Bevölkerungsanteil und Soto mit 15% der Bevölkerungsanteil. Daneben gibt es kleinere Minoritäten, zum Beispiel Tswana, Venda, Ndebele, Swazi, Pedi und so weiter. In KwaZulu-Natal leben rund 1 Million Inder, deren Vorfahren einst nach Südafrika kamen. Der Anteil der weißen Bevölkerung an den 45 Millionen Südafrikanern beträgt rund 8%. Das ist etwa 4 Millionen. Die meisten von ihnen sind Nachfahren holländischer, deutscher oder französischer Immigranten, die im 17. und 18. Jahrhundert nach Südafrika kamen.
Und wieso sind die damals nach Südafrika gekommen?
Ja, die sind dort umgesiedelt aufgrund damals war die Vorkolonialzeit und Europa hatte auch Afrika entdeckt in Anführungszeichen, ja. Und es war einfach Afrika war einfach ein Gebiet, wo man entweder aus wirtschaftlichen Gründen, abenteuerlichen Gründen oder so einfach erobern
und
kann.
Lebensstandard ist ja auch viel günstiger, oder?
Ja, ja, ja. Alles gibt's dort. Ja, mhm. Agrarprodukten lassen dort auch besser wachsen und Rohstoffe gibt auch und so. Ja.
Und, ja, dann machen wir mal weiter.
Ja, die Muttersprache, die Afrikaner, für diese Leute sind Afrikaner, das ist die weißen Leute. Und es ist die holländische ähnlich Afrikaans, ja. Das ist eine eigenständige Sprache, es hat sich als eigenständige Sprache etabliert. Neben den Afrikanern gibt es auch einen englischsprachigen weißen Bevölkerungsanteil, der sich hauptsächlich auf das westliche und östliche Kapgebiet auf KwaZulu-Natal sowie auf Gauteng konzentriert. Ja, vielleicht kann der Hamadou noch ein bisschen von der Geschichte erzählen.
Ja, dann gibt es ein bisschen Info über die Geschichte Südafrika. Also die Geschichte über Südafrika, das ist schon also sehr viel, gibt sehr viel zu sagen. Aber ich sag's ein bisschen nur. Die Besiedlung Südafrika begann im Kapstadt durch Europäer. Und die Stadt wird darum auch heute noch Model City genannt. Nachdem sich die Engländer gegen die Etablierung einer Kolonie am Kap der Guten Hoffnung entschieden hatten, waren es die Holländer, die die strategische und ökonomische Bedeutung des Kaps als erste erkannten. Ist genauso wie du vorher auch gesagt hast. Das ist ja auch ökonomischen Gründe und ja. So weiter. Heftigen Widerstände gab es mit den Völkern, also Khoikhoi und Xhosa. Auch in den städtischen Gemeinden wuchs die Gefahr der Konfrontation. Hier standen sich die nach politischer Selbstbestimmung strebenden Bürger und eine schwache, korrupte und wirtschaftlich nahezu bankrotte Kolonialverwaltung gegenüber. Die zahllosen Auseinandersetzungen mündet schließlich in offenen Protest. Die Städte förderten die Unabhängigkeit von der Kolonialverwaltung. Der Machtkampf zwischen Bürger und Verwaltung endet mit der Landung britischer Schiffe am Kap und der Übernahme der Kolonie durch das englische Königreich im Jahr 1795. Die geschichtlichen Ereignisse in Südafrika der 19. Jahrhundert sind durch den Grootkrieg geprägt. Mehr als 10.000 Boeren, die sogenannten Vorträger, verließen ab 1835 mit ihrer Familie die Kapkolonie und zogen nach Norden und Nordosten. Am 16. Dezember 1838, wurden die Zulus in der historischen Schlacht am Blood River vernichtend geschlagen. Jetzt stand der Gründung der ersten Burenrepublik in Natal mit der Hauptstadt Pietermaritzburg. In der Schlacht am Blood River, also auf dort Blutfuß, starben rund 3000 Zulu-Krieger. Schon 1842 besetzten britische Truppen Port Natal, das heutige Durban, wo das WM spielt, halt, und annektierten das Hinterland als Kronkolonie. Die Vorträger zeugen sich hinter die Drakenberge zurück. Die Politik der koloniellen Regierung war zunächst auf das Ziel einer Trennung der Siedlungsgebiete von Weißen und Schwarzen ausgerichtet, wobei der Fish River als Grenzfluss dienen sollte. Je mehr sich die Kolonie jedoch zu einem modernen Staat gebildet, mit einem militärischen Machtapparat entwickelte, desto stärker würde von der Weißen eine Politik der Annexion von Land und eine Unterwerfung der schwarzen Bevölkerung betrieben. Mitte der 19. Jahrhundert war das gesamte ehemals von den Xhosa besiedelte Gebiet in der Hand von weißen Siedlern.
Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Pause mit Musik von... Wir sind noch bei der Geschichte Südafrikas und Uche, wie geht's weiter?
Ja, jetzt erzählen wir ein bisschen von der Ära des der Apartheid. Mit der Bildung der Südafrikanischen Union im Jahr 1910 schlossen sich die englische Kolonie und die unabhängigen Burenrepubliken zusammen. Es wurde ein moderner, demokratischer, in Anführungszeichen, Staat gegründet, in dem allerdings nur die weiße Bevölkerung das Recht auf freie Wahlen ausüben konnte. Da es aufgrund des fehlenden Wahlrechts und eines generellen Streikverbots für Nicht-Weiße keinerlei Möglichkeiten für politischen Protest gab, wurde der African National Congress, kurz ANC, sowie weitere Widerstandsbewegungen gegründet. Der National Party unter der rechtskonservativen Dr. D.F. Malan hatte drastische Maßnahmen gegen die Schwarze garantiert, zu einem überwältigenden Wahlsieg. Malan prägte den Begriff der Apartheid und leitete die konsequente Umsetzung dieser unheilvollen Politik ein. Jetzt ging es nicht mehr nur um eine ökonomisch begründete Trennung der Ethnien, sondern zunehmend wurde auch die Privatsphäre der nicht weißen Menschen reglementiert und kontrolliert. Ehen zwischen verschiedenen Ethnien wurden verboten.
Aber ich dachte, es ist wirklich eine freie bzw. moderne demokratische Staat, was Sie gegründet haben.
Ein Staat, wo nur ein Teil der Bevölkerung aufgrund ihren Hautfarbe nur zum Beispiel Wahlrecht haben und ein Staat, wo es Gebiete gibt, wo Leute aus anderen ethnischen Bevölkerung nicht betreten dürfen, ja, das war jetzt keine Demokratie.
Das, ja, war nur der Schein der Demokratie.
Das, ja, das war eigentlich auch kein Scheindemokratie eigentlich. Das war einfach Apartheid. Ja. Und, okay. Und deswegen ist dieses Wort Apartheid so berüchtigt geworden. Ja. Und ja, in allen öffentlichen Einrichtungen, zum Beispiel Behörden, Verkehrsmitteln und sogar auf den Toiletten, wurde die Bevölkerungstrennung eingeführt. Ja. Und so eine Gesellschaft kann man nicht als demokratisch bezeichnen.
Und das kann man sich auch gar nicht vorstellen.
Ja. Und der Nachfolger von D.F. Malan wurde im Jahr 1954 J.G. Strichdom, der die Apartheid-Gesetzgebung wieder verschärfte. Ihm folgte 1958 Dr. H.F. Verwoerd, ein brillanter Intellektueller, der die Ideologie der getrennten Bevölkerungsentwicklung verfeinerte und theoretisch untermauerte. Mittlerweile hatte sich allerdings der schwarze Widerstand unter Führung des ANC organisiert. Massenhafte Proteste veranlassten darum die Regierung, sämtliche oppositionellen Gruppen zu verbieten. Das Verbot blieb jedoch wirkungslos. Die Widerstandsorganisationen militarisierten sich und arbeiteten aus dem Untergrund weiter. Als 1976 in Soweto eine Demonstration tausender Schüler brutal niedergeschossen wurde, griffen die Unruhen auf das ganze Land über. Der ANC militarisierte seinen Kampf und Südafrika entwickelte sich mehr und mehr zum Polizeistaat. Die Situation der schwarzen verschlechterte sich unter Peter Wilhelm Botha. Es dauerte jedoch noch bis Jahr 1989, als der letzte Präsident des alten Südafrikas, Frederick Willem de Klerk, das Scheitern der Apartheid-Politik endgültig öffentlich eingestand. Das Verbot des ANC wurde 1990 aufgehoben und Nelson Mandela wurde zu 27-jährige Haft auf der Gefängnisinsel Robben Island freigelassen. In geheimen Verhandlungen zwischen ANC und Regierung hatte man sich zuvor darauf geeinigt, auf Gewalt zukünftig zu verzichten und gemeinsam auf einen friedlichen Übergang und eine neue Verfassung hinzuarbeiten.
Jetzt machen wir kurze Pause mit Musik von Brenda Fassie und dann geht es weiter mit Nelson.
Wie? Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefon 480-2851. 480-2851 in München. LoRa München, Ihr freies Radio auf der 92.4.
Nelson Mandela ist nicht nur für die Afrikaner, sondern auch für die ganze Welt ein Symbol für Widerstand und Frieden. So, du kannst mir jetzt erzählen, wie ist das eigentlich für dich?
Ja, also Nelson Mandela ist schon ein großer Mann, aber man hat auch einige auch vergessen. Im Westen spricht man nur über Nelson Mandela, aber in Südafrika und in ganz Afrika vergisst man nicht Stephen Bantu Biko, kurz genannt Steve Biko, der als Symbol der Widerstandsbewegung gegen die Apartheid-Regime geehrt wird.
Aber wieso kennen ihn so wenige im Westen?
Das ist ja auch so wie in USA. Ich kann das auch so vergleichen mit Martin Luther King und Malcolm X. Hm. Weil Malcolm X hat mal alles eine Radikale gesehen. Und wenn man so alles radikal bezeichnet ist, dann natürlich ist man nicht gemögt.
Ja.
Ja. Und derjenige, der, nicht radikal ist, natürlich hat ja schon eine Chance, dass sein Name mehr, bekannt ist.
Das bleibt in Erinnerung.
Genau. Ja. Genau, dann sage ich ein bisschen über Steve Biko. Im Jahr 1968 gründet Steve Biko mit seinen Kommilitonen die südafrikanischen Studentenorganisation, kurz gesagt SASO, S-A-S-O. Er wurde 1969 zum Präsident der SASO gewählt. Nicht viel später hatte die SASO zumindest eines ihrer Ziele erreicht. Sie wurden eine politische Kraft, die vor allem an den Universitäten ihre Wirkung zeigte und den Studenten eine andere Selbstausfassung zukommen ließ. Durch den Erfolg und die schnelle Ausbreitung der Black Consciousness Bewegung förderten Biko und einige Gefolgsleute eine neue politische Organisation, die auf einem größeren Fundament stehen sollte. Im Juni 1972 beteiligte Biko an der Gründung der Black Community Program BCP und trat bei großen öffentlichen Versammlungen auf. 1973 wurde Steve Biko von der Apartheid-Regime verboten, seine Heimatstadt zu verlassen, überwacht und dürfte nicht mit mehr als einer Person gleichzeitig sprechen. Aufgrund dieser Auflagen konnte Biko, der sich zunehmend für Rechtsfragen interessierte, nur ein Fernstudium in Jura aufnehmen. Zugleich verstärkte er seine Aktivitäten im BCP. Diese riefen erneut den Stadtapparat auf den Plan mit dem Folge, dass er sich am 1975 überhaupt nicht mehr politisch betätigen dürfte. In der Folgezeit wurde Biko mehrfach verhaftet, zuletzt am 18. August 1977 außerhalb von Kings Williamstown, als die Sicherheitspolizei ihn aufgriff und wegen Verletzung seiner Auflagen verhaftet. Sie internierten ihn in einem Gefängnis in der nahegelegenen Stadt Port Elizabeth. Während der anschließenden Verhöre im Polizeiraum 619, Nelson Mandela hat ja auch, jeder weiß zum Beispiel, dass das Gefängnis Nummer von Nelson Mandela hat. Ja. So von Steve Biko war 619. Wurde ihm durch Foltermaßnahmen schwere Kopfverletzungen zugefügt. Am 11. September wurde Biko nackt und bewusstlos in einem Polizeiwagen nach Pretoria transportiert. Dort erlag er in der folgenden Nacht seinen Verletzungen im Gefängniskrankenhaus. Am 13. September 1977 wurde sein Tod bekannt gegeben. Vor einer Wahrheitskommission, die nach dem Ende der Apartheid-Regime für Versöhnung sorgen sollte, haben 5 beschuldigten Polizisten, die für Bikos Tod mitverantwortlich gewesen sein sollen, sich um Amnestie bewerben. Die südafrikanische Justiz verkündete 2003, dass wegen mangelnder Beweise die 5 beschuldigten Polizisten nicht verurteilt wurden.
Jetzt widmen wir an dieser Stelle Steve Biko ein Lied von Peter Gabriel und heißt Biko. Das war Biko von Peter Gabriel. Jetzt kommen wir wie gewohnt Nachrichten aus Afrika in Afrika Aktuell.
Ja, gehen wir erstmal nach Libyen. Ein seit fast 4 Monaten in Libyen inhaftierter Schweizer ist wieder freigelassen. Max Göldi und ein zweiter Schweizer, Geschäftsmann Rashid Hamdani, waren im Juli 2008 in dem nordafrikanischen Land festgenommen worden, nachdem ein Sohn von Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi mit seiner Frau in Genf vorübergehend festgenommen worden waren. Die beiden Schweizer waren im November 2009 zu Geldstrafe und Gefängnisstrafen verurteilt worden. Anfang Februar hatte ein Berufungsgericht Hamdani freigesprochen und Goldis Haftstrafe von 16 auf 4 Monaten reduziert. Der Fall hatte zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen Libyen und der Schweiz geführt.
Franco-Afrika-Gipfel. Der traditionelle Frankreich-Afrika-Gipfel hat am 31. Mai im südfranzösischen Stadt Nizza, also auf Französisch Nice, stattgefunden. Der kongolesische Staatschef Denis Sassou Nguesso hat in diesem Gipfel betont, dass Afrika könne nicht länger das 5. Rad am Wagen sein und fördert eine stärkere Vertretung der Kontinents im Weltsicherheitsrat. Über das Thema hatte sich Frankreich Außenminister Bernard Kouchner und seine Kollegen aus Afrika schon am Vorabend einen heftigen Aufstand gehabt. Frankreich hatte wie immer enge Beziehungen zu seinen ehemaligen Kolonien, fürchtet aber, dass China ihm bei den wirtschaftlichen Beziehungen mehr und mehr den Rang abläuft. Bei dem Treffen ist auch eine Charta für in Afrika tätige Unternehmen verabschiedet.
Und jetzt gehen wir nach Liberia. Der Energiekonzern Vattenfall und die Senatsregierung von Berlin planen zur Energieversorgung der Hauptstadt massenhaft Truppenholz aus Westafrika zu verfeuern. Einen Vertrag zum Import von 1 Million Tonnen Gummibaumholz aus Liberia hat Vattenfall bereits unterschrieben. Ja, also Ausbeutung geht weiter.
Südafrika. Am 9. Juni 2010, zwei Tage vor dem Anpfiff der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2010, eröffnet Stadtminister Schneider im Kulturzentrum von Kapstadt das Bayerische Haus. Das Internationalen Katholischen Missionswerk Missio präsentiert dabei Austauschprojekte zwischen südafrikanischen und deutschen Jugendlichen.
Und in Gabun ist im Goldrausch. Auf der Baustelle im Libreville, Stadtteil Agonje, wo Chinesen gerade ein neues Stadion im Hinblick auf den Afrika Cup 2012 bauen, wurden gelb glänzende Steine, also Gold, gefunden. Die Behörden stehen nun vor einem Dilemma. Sollen sie das potenzielle Goldvorkommen ignorieren oder den sowieso schon total versorgerten Stadionbau einfach stoppen?
Das waren Nachrichten aus Afrika und weiter geht's mit Diaspora Aktuelle. Das heißt, wie der Name schon sagt, Neues aus der Diaspora Afrikas.
Ja, und fangen wir an in Deutschland. Eine Kunstausstellung, Who Knows Tomorrow? Also, wer weiß, was morgen wird? Ein in Afrika verbreitete Lebensweisheit ist der Titel einer Ausstellung, die von 4. Juni bis 26. September 2010 in Berlin und Hamburg stattfindet. In diesem besonderen Projekt der Nationalgalerie stellen 5 international anerkannte Künstlerinnen und Künstler afrikanischer Herkunft aus: El Anautsui, Zarina Bimji, Antonio Ole, Yinka Shonibare und Pascale Martine Tayou an 4 Häusern der Nationalgalerie. Die Ausstellungen sind im Alte Nationalgalerie, Neue Nationalgalerie, Friedrichswerdersche Kirche und am Hamburger Bahnhof zu sehen.
Weltflüchtlingstag. Letzten Sonntag, 20. Juni 2010, war Weltflüchtlingstag. Die UN-Vollversammlung hat diesen Tag aufgerufen, um den Menschen auf der Flucht zu gedenken. Und auch das humanitäre Drama überall und im Mittelmeer lässt die Welt die Augen nicht vor den Millionen Menschen zu verschließen, die auf der Flucht sind und Schutz suchen. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, in einer Grundsatzrede stellte er klar, dass es immer wichtiger sein wird, Flüchtlingen nicht nur Asyl zu gewähren, sondern ihnen eine dauerhafte Lebensperspektive in Drittländern durch sogenannten Resettlement-Programm zu verschaffen.
Gabun ist, wir sind in Deutschland. Am 7. Juni 2010 besuchte die Association Malienne des Expulsés, AME.
Expulsé auf Französisch.
Also Expulsé, okay. Das, also die Association der abgeschobenen Malier, gemeinsam mit Medico International und No Lager Bremen die Flüchtlingsunterkunft Molau. Der Besuch fand im Rahmen einer Rundreise statt, während der verschiedene Lager in Deutschland bzw. Frankreich besichtigt wurden und ein Austausch mit Flüchtlingen gesucht wurde. Ousmane Diarra von AME erzählte, dass er früher ein Flüchtling war, der selber 1996 abgeschoben wurde, und deswegen versucht er jetzt, die Rechte aller Flüchtlinge und Migranten auf der Welt zu verteidigen. Was er in Deutschland gesehen hat, war schrecklich und hat ihn überrascht. Für ihn ist es hart zu sehen, dass ein Land wie Deutschland, das die Menschenrechte unterstützt, so handelt. Es war traumatisierend für ihn, laut Herr Diarra, dass Problem der Flüchtling ist nicht nur ein Problem von Afrika, sondern eins, das es überall auf der Welt gibt.
Kameruner in Nordrhein tot aufgefunden. Ein aus Kamerun stammender Mann, Buser Christopher Obeten, wurde am 8. Juni 2010 in seiner Wohnung in Nordrhein verstorben aufgefunden. Nach polizeilichen Ermittlungen konnte kein Hinweis auf Fremdverschulden an seinem Tod festgestellt worden. Es wird gebeten, die Angehörigen soweit zu ermitteln, über das Ableben der Herren Obeten zu informieren. Also diejenigen, die Informationen über eine Bekannte von ihm weiß, kann an uns auch melden und wir leiten das weiter an sekretariat@panafrikanismusforum.net.
Jetzt kommen wir Musik zur Musik und Salif Keita. Ein sehr schönes Lied, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zum Sportaktuelle WM-Spezial. Das erste Rundenspiel ist schon fast vorbei. Und Hamadou, wie fandest du die afrikanischen Mannschaften bis jetzt?
Das ist eigentlich ein bisschen Enttäuschung. Ich hatte persönlich viele Erwartungen.
Ja, aber ja. So schlimm war es ja nicht, oder?
Ja, doch. Also wir haben schon war ja 6 afrikanischen Mannschaften dabei. Also Südafrika, Nigeria, Algeria, Kamerun, Elfenbeinküste und Ghana. Und ja, Nigeria hatte uns enttäuscht.
Sehr.
Ja. Algerien war auch nicht besser. Kamerun hatte uns auch sehr enttäuscht. Wir hatten sehr viel Erwartung an die gehabt. In einer Mannschaft so wie Kamerun, die alle Top-Spieler hatten, die in den großen Mannschaften in Europa, also ja, hervorragend spielen,
ja.
So wie der Samuel Eto'o, der der Champions League gerade gewonnen hat und in der Nationalmannschaft gar nicht ja so viel helfen kann.
Ja, aber wir können ja jetzt auf das Spiel morgen hoffen, Ghana gegen Deutschland. Wirst du das Spiel dir anschauen? Bist du schon gespannt?
Das bin ich sehr gespannt.
Aber ich wollte auch noch was dazu hinfügen. Ja? Mhm. Die Probleme mit der afrikanischen Mannschaft sind uns auch eigentlich sehr bekannt, weil es spiegelt immer wieder diese Probleme in die Länder. Zum Beispiel Nigeria kenne ich mich aus, ja. Mhm. Und es herrscht immer eine Situation, wo die Leute, die in die Mannschaft reinkommen, sind eigentlich nicht die besten Menschen, die, ja. die diese Aufgabe erfüllen sollen.
Ist leider so.
Ja. Wie meinst du das jetzt nicht mit?
Ja, weil es gibt andere Faktoren, die ins Spiel kommen, zum Beispiel Korruption, ja, so. Und solche Sachen, ja.
Gibt es manche Spieler, die in Mannschaft spielen, nur weil zum Beispiel ein Minister ist eben ja, Bekannte oder irgend so. Yeah. Es gibt sehr viele gute Spieler, die überhaupt nicht in die Nationalmannschaft kommen können.
Yeah. Jetzt kommen wir zu dem Schlusszitat.
Aber warte mal ganz kurz, weil gerade spielt Südafrika und die haben jetzt schon 2 Tore und Frankreich hat nur 1. Das muss ich unbedingt auch sagen.
Okay, dann kommen wir schnell zum Schlusszitat für heute aus Afrika. Hamadou?
Fremde Fehler haben wir vor Augen, unsere haben wir im Ruhen.
Wie recht du hast. Jetzt verabschieden wir uns von euch und mehr Infos findet ihr unter www.panafrikanismusforum.net. Ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder, wenn ich einspringen darf. Und es war schön mit euch. Tschüss, Servus.
Danke dir.
Ciao.